BS Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Übrigens sind wir hier beim ABS Magazin angelangt. Es ist 16.02 Uhr und 30 Sekunden. Wir befinden uns in Studio 1. Und ich hoffe, ihr könnt mich hören und ich hoffe, ich kann mich auch hören. Ja. ABS Magazin steht für Arbeit, Bildung und Soziales. Für euch hier am Mikrofon ist der Andi vom ABS Magazin und auch hier zu Besuch ist der Jan Ronani vom Lower Class Magazin und auch von Junge Welt. Lebt hier in Frankfurt. Sag doch mal kurz Hallo.
Gute.
Genau, das ABS Magazin ist jeden Mittwoch hier zu hören auf Radio X. Und steht für Arbeit, Bildung und Soziales. Und heute haben wir verschiedene Themen. Wir wollen uns heute mehr mit Lateinamerika beschäftigen. Unter anderem, deswegen haben wir hier nämlich auch den Jan eingeladen. Das wird aber in der zweiten Hälfte unserer Sendung passieren, dass wir uns mit Jan unterhalten über Kolumbien und die Friedensverhandlungen dort vor Ort mit der FARC und der Regierung. Aber zunächst wollen wir einen Beitrag hören von Radio Lora, von Momo, die diesen Beitrag hier gemacht hat. Es geht hier um Honduras und über die Aktivistin Humberta Caceres beziehungsweise um Copin herum, eine Organisation, die sich für verdrängte Personen und aber auch indigene Personen einsetzen und dort Widerstand leisten in Honduras. Und wir werden jetzt einfach hier in diesen Beitrag reinhören.
Seit dem Putsch 2009 haben sich die politische Situation und die Menschenrechtslage in Honduras kontinuierlich verschlechtert. Eingeschränkte Pressefreiheit, Verfolgung und Bedrohung von Menschenrechtsverteidigerinnen, Journalistinnen, Anwältinnen, LGTBI-Aktivistinnen und Umweltaktivistinnen gehören mittlerweile zum Alltag. Der Ausverkauf besonders indigener Territorien bedroht die Lebensgrundlage der Gemeinden, die verstärkt Repressionen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure ausgesetzt sind. Im März diesen Jahres erreichte die Gewalt ihren traurigen Höhepunkt mit dem Mord an Berta Cáceres, Generalkoordinatorin des Zivilen Rates der Indigenen und Basisorganisation in Honduras, COPIN. 5 Personen, darunter Angehörige des Militär und Mitarbeiter des Wasserkraftprojekts Aguazaca, sitzen deswegen unter Mordverdacht in Haft. Doch weder Regierung noch Behörden haben bisher auf die Forderung reagiert, eine unabhängige Untersuchung zu dem Mord zuzulassen.
Alerta! Alerta! Que aquí camina Berta!
Am 20. Oktober kam es zu einer erneuten Repression. 200 Protestierende von COPIN, der afro-honduranischen Organisation Ofrané, und UnterstützerInnen aus sozialen Bewegungen kamen zum Marsch des Widerstandes für Land, Flüsse und das Leben in die Hauptstadt Tegucigalpa, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Erneut wurde das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf friedliche Demonstrationen außer Kraft gesetzt, indem Einheiten der Polizei ohne ersichtlichen Anlass Tränengas gegen den Protestmarsch einsetzten. Carla Lara, Sängerin, Autorin und Teil des honduranischen Netzwerkes für MenschenrechtsverteidigerInnen, beschreibt die Erlebnisse wie folgt.
Te molesta, mi amor.
Stört dich, meine Liebe?
Mi Mama.
Mama, wo ist meine Mutter? Sie haben meinen kleinen Bruder in einem Auto mitgenommen. Mama, wo bist du? Es waren Schreie. Er stand unter Schock und lief zurück in Richtung der Gefahr. Zum Tränengas und den wahnsinnigen Polizisten, die inmitten einer weißen Wolke aus Wasserstrahlen und Tränengas Schläge verteilten und Steine warfen. Menschen kamen uns entgegengerannt.
Du machst kleine Versuche, um solidarisch zu sein, aber du möchtest dich auch selbst schützen. Die Gaswolke erstickt dich. Mama, wo ist meine Mutter? Sie haben meinen kleinen Bruder mit einem Auto mitgenommen. Und er zeigt auf einen Punkt, wo kein einziges Auto mehr steht. Im Nebel kommt seine Mutter angelaufen. Sie ist es, Mama, ruft das Kind. Mama, mein Bruder wurde in diesem Auto mitgenommen. Er verschwand im Nebel. Und ein dünner Junge bot dem Kind, das groß und mollig war, an, Soll ich dich tragen? Ich nehme dich mit. Lass uns weg hier, riefen die anderen. In diesem Moment fällt die Mutter in Ohnmacht. Wir befeuchten ihren Kopf mit Wasser. Sogar ein Polizist fächelt ihr Luft zu. Die Kompas versuchen, sie wegzutragen. Es war eine herzzerreißende Szene. Ungeschickt versuche ich, irgendwas zu tun. Jemand redet auf das Kind ein, sich zu beruhigen und dass wir es schaffen. Aber alle schreien, Ansagen fallen, versuche irgendwas zu tun. Dann bringen sie Großmutter Yolanda. Ich gehe mit ihr und sie mit mir. Ich muss gedacht haben, dass sie mich retten würde und dass ich sie hätte schützen können. Die, die nicht laufen konnte, oder dass sie uns Zuflucht geben würden. Kleinigkeit, Solidarität, wer weiß, was es ist, in diesen Minuten des Lebens, die zu einer Ewigkeit werden. Die Kompas reagieren auf die Polizei mit Schreien und mit dem ein oder anderen zurückgeworfenen Stein. Die Polizisten werfen weiter Tränengasgranaten und rennen hinter uns her. Wozu? Das Protestcamp ist bereits geräumt.
Das geschah gestern, während eines friedlichen Protestes, zu dem die bei Copin organisierten Lenkas derweil in die Hauptstadt kommen. Sie fordern Gerechtigkeit für die in ihrem Kampf ermordeten Menschen, wollen, dass sich Bertha weiterhin uns vervielfältigt, dass die Wasserkraftprojekte ihre Territorien verlassen und ihre heiligen Flüsse nicht eingedämmt werden. Warum dieser Zorn? Warum gegenüber Copin? Warum hören sie nicht auf, wenn sie sehen, dass so viele Frauen mit ihren Kindern da sind? Patrona, geistige Anführerin der in Ofrané organisierten Garifunas, wo waren deine Rasseln? Stets sind sie bei den Aktionen dabei. Und in all den Momenten, die uns zusammenbringen, sind sie mit ihren Gesängen, ihren Worten, ihrem Weihrauch, ihrer Bedeutung als uralter Schutz ein sehr bedeutsamer Beitrag für den kulturellen und spirituellen Bereich. Und während wir gerade beim rituellen Teil waren, eröffnen sie, wie tollwütige Hunde, das Feuer auf eine Bevölkerung, der sie auch angehören.
Wir alle haben mit Rassismus und Machismus zu tun, mit dem Kolonialismus, den wir in uns tragen und der zur Folge hat, dass meist indigene Polizisten und Soldaten ihre Aufträge von Mestizen erhalten. Mestizen, die gestärkt sind durch Waffen und ihre Posten bei Institutionen, die den großen Interessen weißer oder verblasster an der Macht stehenden Personen dienen. Sie glauben, weiß zu sein, bedeutet erfolgreich zu sein und dass man Strom braucht, auch wenn es das Leben der Flüsse, der Bäume und die Freiheit der Mitmenschen kostet, die diese Unterwerfung in ihrem Leben nicht akzeptieren. Sie halten ihnen einen Spiegel vor, in dem die Sklaverei erkennbar ist, deren Teil sie sind. Zu groß die Unverschämtheit, für das zu protestieren, was dir gehört. Vor einer Institution wie der Bundesstaatsanwaltschaft, die von den Weißen und Verblassten erfunden wurde und die vorgaukelt, Gerechtigkeit auszuüben in einer Demokratie, die nur funktioniert, wenn wir uns ducken, unterwürfig, gehorsam sind und nicht protestieren. Zu groß die Freude durch die Trommeln, den Gesang und das Banjo-Spiel einer Lenkerfrau. Zu groß die Klarheit in dem Diskurs von Pascualitas Rede, einer kleinen Frau vom Rat der Ältesten, die uns durch Kerzen, Blumen und dem Foto von Bertha selbst zurückbringt. Wir lachen, erzählen und schätzen das Leben in Freiheit. Und niemals werden wir uns in ihr Konzept von Entwicklung, Erfolg oder Gerechtigkeit einsperren lassen.
Wir wissen genug und noch ein bisschen mehr, auch ohne den Besuch ihrer Universitäten. Der Fluss erzählt uns Dinge, von denen ihr nichts wisst. Unsere Vorfahren haben eine Macht, die euch erschreckt und uns tröstet. Wir freuen uns an einem heißen Kaffee. Ein Sonnenaufgang reicht uns aus, um glücklich zu sein. Wir brauchen eure Exzesse nicht, denn wir sind ungeheuer frei. Wir lachen über ihre schweren Uniformen, ihre plumpen Entscheidungen, mit denen sie versuchen, uns zu unterwerfen. Bertha ist bei uns. Und das ist nicht nur ein Slogan, sondern eine Gewissheit, die euch weiterhin erschrecken wird. Es ist ihre Angst vor unserer Wahrheit. Der Spiegel, der sie daran erinnert, das Material, Geld, Akkumulation und Konsum. Der einzige Ausdruck von Glück sind, den sie sehen wollen. Sag mir, wie viel du in Anspruch nimmst. Und ich sage dir, wie viel du damit unterdrückst. Ärgert euch unsere Liebe, unsere Einfachheit, unsere würdige Armut, unsere Selbstbestimmung als autonome Bevölkerungsgruppen? Ärgert es euch zu wissen, dass wir die Eigentümerin unseres Territoriums sind und dass wir uns organisieren, um uns gegen eure Dämme, euren Bergbau, eure Hotels, eure todbringenden Projekte zu verteidigen?
Ja, wir wollen Schulen, in unserer Sprache, mit unseren Vision des Lebens. Wir wollen Gesundheit. Mit unseren Heilpflanzen, nicht mit ihren chemischen Arzneimitteln, die eine Krankheit heilen und eine andere hervorrufen. Wir wollen weder ihre verdammten Süßigkeiten, noch ihr in Flaschen abgefülltes Abwasser. Wir haben Früchte, Zucker. Und wir werden weiter dazulernen und die Kolonie abwerfen, in die sie uns einkapseln wollen. Es ist ein Traum, aber wir sind wach und verärgert, umherlaufend in dieser Hauptstadt aus Zement, leblos und in einer Welt von Automaten. Wir wollen, dass sie aufhören, Entscheidungen für uns zu treffen, ohne uns zu sehen, ohne uns zu kennen. Trotz unserer Feldarbeit essen sie ihre Lebensmittel aus Dosen, serviert in Restaurants mit US-amerikanischen Namen und Klimaanlage. Nicht jeder möchte auf die Art leben, die die transnationalen Mächte durchsetzen wollen. Und viele von uns sind Indigene. Sie lehren uns, unsere Wurzeln zurückzugewinnen. Auch wenn wir in dieser Stadt leben, sind unsere Familie die Menschen, die wenig zum Leben brauchen und mit Gesängen, Wissen, Taten, Würde, Stärke und Kenntnissen leicht durch das Leben ziehen. Als Frauen und Studentinnen, mit oder ohne Kapuze, schließen wir uns an, rebellisch und stolz, glücklich, ihnen einen Spiegel vorzuhalten, der sie sehen lässt, wie bestialisch sie sind, wenn sie zum Gehorchen befehligt werden.
Wir haben viel geweint gestern. Heute trocknen wir die Tränen und bestärken uns erneut. Asalia sagte vor einer Weile, als wir den Tag mit einem Kaffee begannen und Lieder sangen, das Banjo erklingt erneut und bald werden wir wieder zurückkommen. Und zwar alle. Und das macht uns sehr glücklich. Stört dich meine Liebe?
Immensamente felices. ¿Te molesta, mi amor?
Die erneute Repression reiht sich ein in eine Welle von Aggressionen gegen Kupim. Erst am 9. Oktober wurden Mordversuche gegen zwei seiner Mitglieder verübt. Dabei wurde auf Tomás Gómez Membreño und Alexander Garcia Sorto von bisher nicht identifizierten Tätern geschossen. Am 25. Oktober wurde dem seit mehreren Jahren in Honduras aktiven spanischen Menschenrechtsbeobachter Luis Díaz de Terán die Einreise nach Honduras verweigert. Mit der Begründung der honduranischen Migrationsbehörde, dass er Honduras international in Verruf bringe und Kupin nahestehe, wurde er verhaftet und ausgewiesen. Die Attacken gegen Kupin sind begleitet von einer medialen Kampagne, die insbesondere durch Elisa Paz, einer Beraterin für erneuerbare Energien, angeheizt wird. Sie bezeichnet Kupin als Organisation von Lügnern und Fanatikern. Seit 2010 sind in Honduras mindestens 113 UmweltaktivistInnen ermordet worden. Demnach ist das zentralamerikanische Land weltweit eines der unsichersten Länder für VerteidigerInnen von Menschenrechten, Land und Umwelt.
Das war eine Übernahme von Radio Lora und den Beitrag hat Momo bearbeitet und zusammengefügt. Ich möchte nur kurz noch was zu Berta Cáceres sagen. Berta Cáceres wurde am 3. März 2016 ermordet und war eine hondurianische Menschenrechts- und Umweltaktivistin. Cáceres war außerdem auch noch Mitbegründerin der COPIN, eine Organisation, die sich für die Rechte der indigenen Völker und Erhalt der Umwelt in Honduras einsetzt. COPIN wurde 1993 gegründet und Berta Cáceres hatte weltweit und aber auch natürlich in Honduras eine sehr entscheidende Rolle innerhalb dieser Organisation und auch in der Bevölkerung. Wir möchten jetzt weitermachen mit einem weiteren Beitrag. Und zwar geht es hier um eine Karawane, die Karawane der Widerstände für ein gutes Leben oder für Menschen im Widerstand, die für ein gutes Leben. Und in diesem Beitrag werden wir was über Rio Paz hören in El Salvador. Und das Departement Achahuapan in El Salvador liegt circa 6 Kilometer von der Grenze zu Guatemala, die durch den Fluss Rio Paz markiert wird. In der Region gibt es viele Wasserquellen, mehr als 200 Hektar Wald, und die Menschen leben vom Anbau und Abbau der Kaffee und Zuckerrohr, Mais, Bohnen und an der Küste vom Fisch. All das liegt in Gefahr, verloren zu gehen, deshalb organisieren sich Gemeinden, um das Wasser und ihr Buen Vivir, gutes Leben, zu verteidigen. Und hier hören wir auch einen Beitrag von Momo, in dem Fall von Radio Blau.
Caravana mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia.
Der Rio Paz und seine Strömung des Widerstandes.
Wir sind in der Colonia Nueva Esperanza, Kanton Santa Rita. Bis zur Grenze Puente Arce oder La Chanura sind es 6 Kilometer. Hier in der südlichen Zone der Region Ahuachapán bauen wir Kaffee, Zuckerrohr, Mais und Bohnen an. Und an den Stränden leben sie vom Fisch. In der höher gelegenen Zone haben wir den Wald Imposible und hier in der Zone den Wald Santa Rita. Das Wasser ist für uns der Lebenssaft, der durch den Klimawandel verloren geht.
Una de las problemáticas, verdad, que se nos...
Eine der Hauptproblematiken, die wir hier in den ländlichen Gemeinden haben, ist das Wasserproblem, insbesondere in den Flüssen. Im Sommer in der Trockenzeit baut die Mehrheit der Landwirte oben in der Zone Alta Staudämme im Fluss, sodass die tiefer gelegene Zone nicht mehr vom Wasser profitiert. Vielleicht können wir daher Flüsse sehen, wie zum Beispiel den Rio Francisco Benendez, der vermeintlich von einem sehr wasserreichen Ort kommt, aber hier neben der Landstraße trocken ist. Eine der Problematiken ist, dass es auf den Feldern viele Brunnen gibt, die wir Pozo de Puntera nennen. 24 Stunden lang, Tag und Nacht, pumpen sie Wasser hoch, um Bananen, Zuckerrohr und Weideflächen für die Rinder zu bewässern. Dabei verbrauchen sie Unmengen an Wasser, was die natürlichen Wasserspeicher beeinträchtigt, denn der Wasserverbrauch steigt täglich.
Die Zeiten sind schwierig, denn der vorletzte und der letzte Winter waren trocken. Es gab keine Regenzeit. Zumindest haben wir aus der Gemeinde El Matillo nur 5% vom Mais ernten können. Das heißt, 95% der Ernte sind eingegangen. Ich denke gerade darüber nach, einen kleinen Garten anzulegen, um zu sehen, auf welche Weise mir das hilft. Denn die Armut geht weiter. Schwerwiegend für die Familie und für uns im Allgemeinen.
Unser Problem ist, dass es keine Wasserregulierung gibt. Viele Landwirte nutzen das Wasser aus dem Fluss in großen Mengen und niemand sagt etwas dazu. Das beeinträchtigt unsere Gemeinde, denn auch in unserem Naturschutzgebiet, den tropischen Wald, fehlt das Wasser. Um die Kaimane hier zu halten, mussten wir mit den Leuten einen künstlichen Damm bauen, damit die Tiere nicht abwandern. Und der Wald ist eines der attraktiven Medien, der Tourismus in die Region bringen könnte.
Países industrializados, los ríos han saturado, los bosques no han respetado, el clima han trastornado, por eso están aquí, con represas y minerías, matando bosques y ríos, con tanta porquería. Agua, agua potable, tú eres la vida.
Vor etwa 20 Jahren war dieser Fluss gewaltig. Er hatte eine immense Fülle an Wasser. Sein Wasserspiegel ist seitdem enorm gesunken. Die erste Art, die nach dem großen Sturm 1982 verschwunden ist, war der Cacarico, eine gut gepanzerte Garnelenart, die es aber nicht mehr gibt. Danach begannen wir, unter dem Problem mit den Leuten zu leiden, die die Flüsse vergiften. Sie schütten ein paar Tropfen Gift in das Wasser und töten damit die Garnele, den Krebs. Außerdem verwenden sie Dynamit zum Fischen. So vernichten sie nach und nach alle Fischarten.
Der Rio Paz verläuft heute nicht mehr in seinem ursprünglichen Flussbecken, aufgrund der massiven Abholzung, die drumherum stattgefunden hat. Das hat den Fluss dazu genötigt, sich einen anderen Weg zu suchen, außerhalb seines Wasserlaufes. Das war mal ein sehr wasserreicher Fluss, der bis nach Bolla de Monte geflossen ist. Heute gelangt er nicht mehr bis dahin, denn das Wasser wird zu vielen Seiten umgeleitet. Wir sehen zum Beispiel, dass das Süßwasser im Sommer nicht mehr bis zu den Mangrovenwäldern gelangt. Viele Arten dort überleben aber durch das Süßwasser, das die Flüsse mitbringen. Das ist ein Problem, das die gesamte Küstenregion betrifft. Den gesamten Strand von Bolla de Monte, Garita, Zapote, Ibarra de Santiago. Viele Menschen leiden darunter und unzählige Arten sind dabei zu sterben. Denn das Salzwasser dringt immer mehr in den Teil des Süßwassers, das wiederum nicht mehr so wie vorher hereinströmt.
Wir haben schon immer von Fisch und Kokospalmen gelebt. Aber da das Wasser des Rio Paz jetzt nicht mehr bis hierher kommt, verlieren wir viele unserer Anbauten. Bananen, Mais, Reis, Wasser- und Honigmelonen, Tomaten, Chili. All das haben wir angebaut. Davon haben wir hier gelebt, in Playa Bolla de Monte. Wir durchleben gerade eine sehr kritische Phase unseres Lebens. Denn durch das Fernbleiben des Rio Paz gibt es keinen Fisch. Er ist fort. Und wir haben kein Trinkwasser. Der Lebenssaft ist aufgebraucht. Hier gibt es nur Salzwasser. Und deshalb gehen auch unsere Anbauten ein. Wir sind 21 Gemeinden, die von all dem betroffen sind.
Die Abholzung ist ein rechtliches Problem. Wir wissen, dass das Regenwasser im Winter nicht vom Boden aufgenommen wird. Aufgrund der massiven Abholzung wird die Erde stetig abgetragen und vom Wasser mit in die Flüsse getrieben, die dadurch ansteigen. Das wiederum führt für uns zu Problemen bis hin zu Katastrophen, allerdings nur in der Winterzeit. Wir haben versucht, mit der lokalen Regierung, dem Bürgermeister, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das alles regelt. Es gab Arbeitstische, die Gemeinden haben um Unterstützung gebeten, aber bedauerlicherweise konnten wir nichts erreichen.
Wir sollten uns mehr darum kümmern, aber das ist ein gravierendes Problem. Hier holzt jeder beliebig Bäume ab und nimmt sie mit für Brenn- oder Bauholz. Und niemand pflanzt einen neuen Baum. Ich möchte die Nachbarn aus meiner Gemeinde dazu auffordern, an die Aufforstung unserer Gegend zu denken. Denn auf diese Weise würden wir einerseits den Wasserspeichern leben und unseren Flüssen reichlich Wasser geben. Und andererseits würden wir nicht so eine Dürre wie gerade erleiden. Wir sollten also aufforsten. Es sollten Projekte kommen, die aufforsten und nicht zerstören.
De reforestar, no destruir.
El agua es vida, recurso natural, patrimonio mundial de todos los seres vivos. Déjala que se filtre al fondo de la tierra, que el bosque la conserve y el río te la devuelve.
Wir sind hier an dem Punkt, wo der Fluss Agua Fría mit dem Rio Paz zusammenfließt. Es gibt Gerüchte, dass sie hier einen Damm, ein Wasserkraftwerk errichten wollen.
Wir wissen, dass es von Seiten der salvadorianischen und der guatemaltekischen Regierung Bemühungen gibt, an den Ufern des Rio Paz, der zwischen Guatemala und El Salvador verläuft, zwei Staudämme zu errichten. Dieses Projekt zeichnet sich seit etwa 20 Jahren ab und wird stetig vorangetrieben. Es gab bereits Machbarkeitsstudien auf dem Gelände, wo die Staudämme gebaut werden sollen. Bis heute ist es unter den zwei letzten linken Regierungen ruhig gewesen um das Thema. Die Organisationen berichten von keiner latenten Bedrohung für die kommenden Jahre. Aber der Bauplan ist weiterhin in den Köpfen verschiedener Personen und vor allem einiger Regierungen. Was wir aber wissen, ist das Ausmaß der negativen Auswirkungen. Es gibt also ein Problem mit den Gemeinden, die auch schon ihre Stimme gegen das Projekt erhoben haben. Wir haben schon viel zu diesem Thema mobilisiert. Und sollte das Bauprojekt weiterhin verfolgt werden, wird es garantiert in den darauffolgenden Tagen eine deutliche Reaktion von Seiten der organisierten Gemeinden geben.
Por eso necesita que la gente la defienda. la cuide y la proteja, y a sus nietos la herede. El agua no se vende ni se colonializa, con la vida se defiende, no se privatiza.
Wir haben schon immer davon geträumt, Lösungen zu suchen, die allen Nutzen bringen, insbesondere den Gemeinden. Und eine Sache, für die wir uns besonders einsetzen und wo sich etwas bewegt, ist die Verhandlung mit der zentralen Regierung, um ein Wassergesetz auf den Weg zu bringen. Dabei haben wir schon viel erreicht, denn die Mehrzahl der Gemeinden konnten wir in einen gemeinsamen Kampf integrieren, der uns sogar bis nach San Salvador geführt hat, um in der Legislativversammlung zu demonstrieren und zu streiken.
Wir haben auch Beziehungen mit den Leuten aufgebaut, die wegen des Staudamms in La Chaparral kämpfen. Außerdem ist da auch noch der Kampf für den Schutz der Ufer der Flüsse Rio Paz und Rio Chihuahua. Wenn wir also hier die Straße blockieren, versperren die Kompass dort auch eine Straße. So bauen wir eine Verbindung zueinander auf, die keineswegs angenehm ist für die Regierung. Aber wir kämpfen für das, was wir erleiden. Und wir werden nicht einen Moment nachlassen. Denn wenn wir nicht weitermachen, werden uns die da oben niemals anhören.
Genau, und das war hier eine Übernahme von Radio Blau und Momo. In dem Fall war hier die, diesen Beitrag hier bearbeitet hat. Und wir machen auch direkt weiter, und zwar mit Kolumbien. Kolumbien, wir sprechen von einem Land, das sich seit Beginn seines Bestehens vor knapp 200 Jahren mit Unterbrechungen durchgängig im Bürgerkrieg befand. Allein der jetzige, seit 50 Jahren anhaltende Konflikt zwischen linken Guerillagruppen und dem kolumbianischen Staat forderte mehr als 220.000 Todesopfer, zuzüglich der sogenannten Verschwundenen. Und ich möchte mich jetzt hier mit Jan Ronani unterhalten, der hier bei uns hier im Studio, in Studio 1 auf Radio X ist. Er ist von der Jungen Welt und dem Lower Class Magazin, schreibt der Artikel und möchte sich auch nochmal hier kurz vorstellen, um auch hier eine gewisse Transparenz mit reinzubringen in die Sendung. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, gut, Andi, danke, dass ich hier sprechen kann. Im Prinzip beschäftige ich mich erst so seit knapp 6 Monaten mit der Kolumbien-Frage. Davor habe ich relativ lange zu Griechenland gearbeitet, zur Türkei gearbeitet, zu Kurdistan gearbeitet. Das heißt eher in einem ganz anderen Weltteil. So, jetzt habe ich vor 6 Monaten bin ich aufmerksam geworden auf Kolumbien, weil was in Kolumbien gerade abläuft, ist halt historisch schon für dieses Land sehr einmalig, dass eben ernsthaft der Versuch unternommen wird, von verschiedenen Seiten diesen, wie du richtig gesagt hast, eigentlich seit Bestehen des Landes als Nationalstaat bestehenden Konflikt eben zu lösen. Und das eben sehr, sehr starke soziale Dynamiken freisetzt, die mich fasziniert haben und weshalb ich dann auch im August quasi für 3 Wochen nach Kolumbien gereist bin, mich dort mit verschiedenen sozialen Akteuren, sozialen Bewegungen, Organisationen getroffen habe, die in den Friedensprozess involviert sind und dann angefangen habe, das auch journalistisch zu verarbeiten und habe dann unter anderem eine Artikelreihe im Lower Class Magazine, in dem ich mitarbeite, sein linkes Online-Journal quasi, habe ich veröffentlicht und dann auch für die Junge Welt einige Beiträge beigesteuert. Und mir ist es eben ein Anliegen, quasi über den Konflikt und den Friedensprozess auch zu informieren, auch weil mich das emotional und auch politisch sehr berührt hat, was ich da unten gesehen habe.
Dann wollen wir mal direkt einsteigen. Was ist denn der Ursprung des Konflikts? Worum geht es da?
Also in den derzeitigen Friedensverhandlungen wird der Konflikt im Prinzip zurückdatiert auf die Gründung der FARC-EP. Die FARC-EP ist die marxistische Guerilla, mit der derzeit sozusagen die derzeitige Regierung verhandelt. Und das Gründungsdatum der FARC-EP ist eben 1964. Aber wie du in deiner Einleitung schon richtig gesagt hast, ist das ein Konflikt, der viel generellere Ursachen hat, der sozusagen auch sich viel weiter zurückdatieren lässt. Und zwar, weil die Problemstellungen, die sozusagen bis heute den Konflikt dynamisieren, eigentlich viel, viel älterer Natur sind. Also ich werde jetzt einfach mal so 3 herauspointieren, die eben sozusagen zentral sind Eine davon ist, und das hat auch die marxistische Guerilla sozusagen zum Ausgangspunkt der Friedensverhandlungen jetzt erklärt, dass eben seit der Befreiung von den Spaniern, also wir erinnern uns, Südamerika war ja von den Portugiesen und Spaniern kolonisiert, ja, mit den entsprechenden rassistischen Kolonialsystemen. Da gab es eine antikoloniale Befreiungsbewegung in Kolumbien unter Simon Bolívar, der dort auch El Libertador, also der Befreier genannt wird. Und die war erfolgreich Anfang des 19. Jahrhunderts. Allerdings hat sie eben nicht die Landfrage gelöst. Das heißt, die Frage der Herrschaft auf dem Land zwischen Menschen, die eben viel Grund und Boden besitzen und einer sehr armen Kleinbauernschaft, die eben kein Land hatte und sich in einem starken Abhängigkeitsverhältnis befand. Also wenn man sich eben ansieht, dass die FARC-EP eine Bauerngerilla ist und sehr stark die Fragen der Bauernschaft in den Mittelpunkt rückt ihrer Agenda, dann ist das auf jeden Fall einer der Hauptmotivationsgründe für den Aufstand gewesen.
Also eigentlich eher was Positives sozusagen. Also ist ein positiv in dem Sinne, dass sie sich für die Bevölkerung eingesetzt haben oder für die Indigenen.
Naja, man muss sich sozusagen vergegenwärtigen, dass, und da sind wir eigentlich auch schon bei dem zweiten Punkt sozusagen. Also in Kolumbien gab es eben sehr, sehr starke Wellen von Bürgerkriegen immer wieder. Also es befindet sich jetzt quasi im dritten Bürgerkrieg dieses Land, ja, der letzte Bürgerkrieg, der kam zum Ende erst in den 50er Jahren und hieß La Violencia, der Name war Programm. Ja.
Kannst du mal sagen, was heißt denn La Violencia?
Ja, die Gewalt. Ja. Und die Bauern sozusagen, die waren eben sehr starke Opfer eben von dieser Gewalt. Ja. Die FARC-EP markiert da eben auch ihre Gründung her sozusagen, weil sie waren nämlich vorher keine militärische Formation, sondern bezeichneten sich als autonome Bauernrepubliken. Ja, und haben eigentlich eher so eine Art Selbstverteidigungsmiliz der Bauern gegen die marodierenden Banden im Zweiten Bürgerkrieg, also in der Violencia gestellt. Das heißt, das war eher eine Art von Selbstverteidigungsarmee. Und in dieser Kontinuität sieht sich die FARC eigentlich bis heute, also ideologisch gesehen. Das heißt, als Verteidiger der armen Bauern gegen eine, wie sie sagen, eben korrupte Oligarchie, die sich sozusagen eben mit US-amerikanischer Unterstützung an der Macht hält.
Und du hattest jetzt noch einen dritten Punkt?
Ja, also das, wir hatten jetzt sozusagen einmal die Landfrage, wir hatten das Problem eben der Widersprüche zwischen der Bauernschaft und den Eliten, aber ein ganz großes Problem war auch immer wieder quasi, dass ein großer Teil der Bevölkerung eben ausgeschlossen wurde von der politischen Repräsentation. Also man muss sich vergegenwärtigen, dass bis in die späten 60er Jahre hinein Kolumbien halt von einer Zwei-Parteien-Clique beherrscht wurde, nämlich den Konservativen und Liberalen, die jeweils eben für verschiedene Interessen der Eliten standen, aber nie halt sozusagen für die Interessen der breiten Bevölkerung und schon gar nicht für die Bauernschaft. Es war zwar so, dass die Liberalen immer mal wieder versucht haben, diese Interessen aufzugreifen, aber so eine Partei wie hier in Europa, die Sozialdemokratie, gab es in Kolumbien eigentlich so nie als Massenkraft oder als eine Kraft, die jetzt in die politischen Institutionen gegangen wäre. Dementsprechend waren eben viele Menschen oder sind viele Menschen nach wie vor ausgeschlossen von politischer Teilhabe. Das ging zusammen mit einer sehr massiven Repression. Also einer sehr massiven Repression gegen alle möglichen Aufstände, gegen Streiks, gegen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und so weiter. Ja, also ein Beispiel dafür ist das Massacre de las Bananeras 1928, also das Massaker an den Bananenarbeitern der United Fruit Company. Und das war ein Streik, der 1928 blutig niedergeschlagen wurde auf Geheiß des des US-Außenministeriums, ja, dem die kolumbianische Armee Folge leistete mit bis zu 3000 Toten. Also das zeigt so ein klein bisschen, also man hat es mit einer Elite dort zu tun, die sich nie sonderlich glimpflich gezeigt hat gegenüber sozialen Forderungen.
Kannst du ungefähr sagen, wie viele Anhänger die FARC früher hatte, zur Zeit des Bürgerkriegs oder Anfang des Bürgerkriegs?
Also mit dem Aufstand 1964 war die FARC erstmal eine relativ kleine Bewegung. Ja. Also sie ist eben angewachsen über mehrere Jahrzehnte und quasi hat in den 90er Jahren im Prinzip ihren Zenit erreicht. Das waren mehr als 10.000 Kämpfer quasi unter Waffen, ja, und ein relativ großer Teil des Landes. Ja. Also die FARC-EP ist halt eine Kraft, die sich eben in der Bauernschaft sehr stark verankern konnte und eben immer viele Gebiete auch außerhalb der urbanen Zentren, also gerade in den ländlichen Gebieten, einen relativ relevanten Einfluss hatte. So, sie war, das hatte sie vor allem auch deshalb, weil sie eben nie eine besonders ideologische Guerilla war. Also keine Guerilla, die jetzt sonderlich viel Wert drauf gelegt hätte, mit hohen politischen Phrasen daherzukommen, sondern das ist eine Guerilla, die wirklich immer volksnah sich artikuliert hat sozusagen und sich auch so immer präsentieren wollte, ja.
Bevor wir jetzt nochmal weiter auf die FARC eingehen, möchte ich nochmal kurz nochmal zurückkommen zu dem Ursprung des Konflikts, das wir jetzt sozusagen näher erläutert haben. Das heißt aber, im Endeffekt ist es ja ein Interessenkonflikt und da gab es dann sozusagen jetzt in der Vergangenheit dann auch Friedensverhandlungen. Kannst du nochmal aber trotzdem sagen, wie es dazu kam, dass überhaupt Friedensverhandlungen stattgefunden haben? Also was war vorher das Problem, dass es jetzt hier Friedensverhandlungen gab?
Naja, also man muss eben unterscheiden in verschiedene historische Etappen sozusagen. Es gab ja mit den FARC insgesamt 3 Friedensverhandlungen und jetzt sind wir gerade bei den 3. Friedensverhandlungen sozusagen. Und die ersten Friedensverhandlungen hatten ja eigentlich schon mal dazu geführt, dass die FARC sich legalisieren durfte. Das war eben Anfang der 80er Jahre, ja, wo eben mit dem damaligen Präsidenten ausgehandelt wurde, dass die FARC eine legale politische Partei bilden durfte. Das war die Union Patriotica, also das ist eine legale politische Organisation, mit denen die FARC eben auch zu den Wahlen angetreten ist. Aber das hat eben dazu geführt, dass die Regierung und ihre Todesschwadrone diese Partei dann hingerichtet haben. Das ist übrigens ein historischer Fakt. Ja. Präsident Santos hat erst im Oktober zugegeben, dass der Staat involviert war in das Massaker an Union Patriotica, was immer in 3.000 bis 5.000 Tote waren, ja, die auf Konto der Regierung gehen. Also das war der erste Friedensprozess. Der zweite Friedensprozess unter Pastrana, der war Ende der 90er Jahre und der verlief eben auch nicht erfolgreich, weil die Guerilla sich dort in der Offensivposition befand. Sie kontrollierte sehr große Teile des Landes und hatte eigentlich objektiv gesehen kein Interesse an einem Frieden. Jetzt ist es eben so, dass nach den Nullerjahren, wo die Guerilla sehr stark zurückgedrängt wurde, auch gerade durch den Paramilitarismus, der eben durch die Regierung befördert wurde und der sehr bestialisch wirklich gegen die eigene Zivilbevölkerung, gegen politische Aktivisten, gegen Guerilleros vorgegangen ist, dass durch diesen Paramilitarismus die FARC eben in eine Defensivposition geraten ist und eben aus diesem Motiv heraus jetzt diese Friedensverhandlungen gesucht hat, auch sehr aktiv mit der Regierung Santos. Ja. Und das ist der Interessenwiderspruch, ist ganz grundlegend eben der zwischen sozusagen einer sehr breiten, ausgeschlossenen armen Landarbeiterschaft, so, die eben sehr häufig auch eine indigene oder afroamerikanische Hintergrund hat, so, ja. Das heißt, doppelt diskriminiert ist auf der einen Seite und eben einer mehrheitlich weißen Oligarchie, die eben alle Schaltzentralen, also von den Medien über die Politik bis hin zu den größeren Firmen eben in ihren Händen hält, ne, und die sehr, sehr wenig von diesen Privilegien noch aufgeben wollen.
Da wären wir sozusagen auch bei der nächsten Frage so, also was ist eigentlich die Stellung der Regierung? Also setzt sie sich, wie typisch oder häufig die Regierung sich für Unternehmen, Multikonzerne einsetzt oder was sind deren Interesse?
Naja, also zu Präsident Santos lässt sich ja sagen, dass Präsident Santos noch vor wenigen Jahren eine Hardliner war in der Politik gegenüber den FARC. Und zwar unter dem seinem jetzigen Opponenten Alvaro Uribe war er Verteidigungsminister. Ja, das heißt also, er ist kein Friedensengel und auch der Friedensnobelpreis, über den kann man sich streiten, ob er den zu Recht gewonnen hat oder nicht. Ja, weil er nämlich sozusagen auch in mehrere Völkerrechtsbrüche involviert war. Also bekannt geworden ist Santos vor allem durch seine Anordnung, Ecuador zu bombardieren. Also ein Streifen, in dem sich die FARC aufgehalten sein sollte, also ein klarer Völkerrechtsbruch. Ja, und in einem weiteren Skandal, dem sogenannten Falsos Positivos-Skandal, bei dem herauskam, dass Armeeangehörige, nachdem auf Guerilleros ein Kopfgeld ausgesetzt wurde vom Verteidigungsministerium, Zivilisten umgebracht haben und ihnen FARC-Uniformen angezogen haben, ja, um eben das Kopfgeld zu kassieren. Das waren damals 3.000 bis 4.000 Tote wieder. So, also damit ist Santos sozusagen bekannt geworden. Das heißt, er hat eine 180-Grad-Wende hingelegt vom Falken zur Taube sozusagen, ja. Und das hat er nicht getan, weil er jetzt plötzlich Humanist geworden ist, sondern weil da ganz starke materielle Interessen eines gewissen Teils der kolumbianischen Oligarchie eine Rolle spielen, nämlich zum Beispiel eben die Erhöhung der Ölerträge, ja. Also der Aufstand, muss man sich vorstellen, blockiert den Zugang zu sehr, sehr vielen Ressourcen. Ja, die Aufstandsgebiete sind sozusagen kein sicheres Investitions Gebiet. Dementsprechend geht Kolumbien sehr, sehr viel Geld verloren, ja, was sie normalerweise eben erhalten würde, so was normalerweise zu einer Steigerung der Wirtschaft führen würde, das wird eben verhindert und durch die Aufstandsgebiete. Das heißt, es gibt ein ganz, ganz materielles Interesse an einem Friedensschluss, nämlich die Entwicklung der Ölindustrie, die Entwicklung der Zuckerindustrie, die Entwicklung des Tourismus, ja, und davon profitieren unglaublich viele, ja, so, und das ist natürlich ein sehr, sehr treibendes Motiv auf Seiten der Regierung.
Jetzt möchte ich noch mal wissen, wir haben jetzt da wir sprechen gerade über Kolumbien und die Friedensverhandlungen, die gerade stattgefunden haben. Du hast jetzt gerade noch mal was über die sehr rechte, konservative Regierung gesprochen, was deren Position ist, was deren Interesse ist. Jetzt möchte mich noch mal interessieren, was die FARC jetzt zur aktuellen Situation möchte und was aber auch die ELN für eine Rolle spielt.
Also die FARC sind in die Friedensverhandlungen eingetreten, vor allem mit einem Punkt, und das ist der Punkt der Landfrage. Ja, also sie haben in den Verhandlungen in Havanna, also auf Kuba, haben ja diese öffentlichen Verhandlungen stattgefunden, in Vermittlung von Kuba, aber auch Norwegen und so weiter. Und dort haben sie die Landfrage sehr stark in den Mittelpunkt gerückt, was ja auch ihren Ursprüngen als Bauerngerilla sehr stark entspricht. Ne? Und diese Landfrage wickeln sie eben so auf, dass eben sozusagen dass sie sagen, der Großgrundbesitz muss sozusagen Gebiete, die er sich illegitimerweise angeeignet hat, und der Großgrundbesitz hat sich viele Gebiete illegitimerweise mit Hilfe der Paramilitärs angeeignet in den Nullerjahren, so dass der eben teilweise enteignet wird, dass eben eine Reparation stattfindet eben an die Vertriebenen, ja, und in Kolumbien ist eine sehr, sehr hohe Zahl der Menschen vertrieben worden, es geht in mehrere Millionen sozusagen, ja, und dass die eben eine Reparation erhalten, was eben auch eine partielle Enteignung des Großgrundbesitzes mit einschließen würde. Es geht eben um die Entschädigung der Opfer, es geht um das Gedenken der Opfer des Paramilitarismus, von denen die FARC natürlich sehr besonders stark betroffen war und eben auch Sympathisantenkreise der Guerilla, ne? Und es geht eben auch darum, eben die Rolle des Staates im bewaffneten Konflikt aufzuzeigen. Das waren die Hauptpunkte, mit denen die FARC quasi in die Verhandlung reingegangen ist, neben der Tatsache, dass natürlich für die einfachen Mitglieder eine niedrigere Strafe ausgehandelt werden musste und eine legale Betätigung in Aussicht gestellt werden musste.
Ja, wir mussten das Interview kurz unterbrechen, weil hier mein Studiogast hier mit Hustenreiz, hier der Hustenreiz ausgebrochen ist, aber ihm geht es jetzt wieder besser. Das heißt, wir können auch uns weiter unterhalten. Und zwar sind wir immer noch bei dem Thema Kolumbien und die Friedensverhandlungen, und jetzt waren wir gerade dabei, so ein bisschen zu erzählen nochmal, was die aktuelle Situation der FARC ist, der Guerilla-Bewegung in Kolumbien und der ELN. Und wollte jetzt hier nochmal nachhaken, es ist nämlich so, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Internet ist, auf einer Lexikon-Seite und dort nachschaut, was die FARC ist, dann steht da drinne, ja, sie handelt mit Drogen, speziell mit Coca. Was ist denn da dran?
Also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ist es so, dass die FARC ja eine Bauerngerilla ist. Und als Bauerngerilla besteht ihre Basis hauptsächlich aus Bauern, logischerweise, ja. So, in den 80er Jahren wurde der Anbau von Coca relativ populär, weil der Anbau von Coca offiziell illegal war und besseren Absatz gebracht hat, als für die Multis zu arbeiten oder für die Großgrundbesitzer. Das heißt, viele der armen Bauern haben angefangen, Coca anzubauen. So, wie reagiert man jetzt als Guerilla darauf, wenn die eigene Basis anfängt, sozusagen Coca anzubauen? Also man kann das verbieten, man kann repressiv dagegen vorgehen, aber früher oder später wird man an das Problem stoßen, dass die Leute damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Die FARC hat das relativ pragmatisch gelöst. Sie hat gesagt, okay, also wenn das eben so ist, dass unsere Basis damit ihren Lebensunterhalt verdient, dann lösen wir das Problem so, dass wir den Anbau besteuern, aber sozusagen mit dem Handel nichts zu tun haben. Jetzt ist es natürlich so, dass einzelne Leute, ich meine, die FARC war eine riesige Organisation, ja, über 10.000 Guerilleros die unter Waffen standen sozusagen, dass da natürlich auch einige Leute ihren Profit draus machen wollten. Ne? So, das kann man nicht ausschließen, eben auch deshalb, weil halt eben alle politischen Akteure in Kolumbien eigentlich mehr oder weniger was mit dem Drogenhandel zu tun haben. Ne? So, aber es ist nicht so, mitnichten so, wie die radikale Rechte das behauptet, dass die FARC ein Drogenkartell ist. Die FARC, und das muss man ganz klar und deutlich sagen, ist eine politische Organisation. Das merkt man auch an den Friedensverträgen. Sie ist da politisch aufgetreten mit politischen Forderungen. Erfahrung. Und es ist mitnichten so, dass die FARC sich auf den Drogenhandel reduzieren lässt. Allerdings spielt natürlich auch bei der FARC, genauso wie bei allen anderen politischen Akteuren, inklusive des Staates, der Drogenhandel natürlich eine Rolle, weil er ist ein unglaublich großer Finanzgeber. So.
Da ist noch ein weiterer Punkt in diesem Artikel auch zu lesen, dass die FARC Kindersoldaten einsetzt. Was ist daran?
Also die FARC hat offiziell zugegeben, dass sozusagen Kindersoldaten, also definiert nach den UN-Menschenrechtskonvention, in ihren Rängen bestanden. Ja, das heißt Soldaten unter 18 Jahren. Wir reden da allerdings von Soldaten, die sich im Alter zwischen 14 und 18 bewegen. Das heißt nicht jetzt von irgendwelchen 12-Jährigen oder 11-Jährigen oder noch jünger, die eingesetzt wurden. Und was man da dazu auch sagen muss, ist, dass es da eben nicht unbedingt zu Zwangsrekrutierungen gekommen ist, sondern die FARC ist eine Organisation, die hat einen unglaublich großen Rückhalt in der Landbevölkerung gehabt. Und die war sehr stark verwurzelt mit der Landbevölkerung. Das heißt, sie hat auch eine Art von Parallelgesellschaft gebildet. Ja, also viele der Kämpfer haben Familie, Freunde und so weiter. Es gab ganze Dörfer, die mit der Guerilla sympathisiert haben. Und dort ist es natürlich auch immer wieder vorgekommen, dass junge Menschen dann im Alter von 14 bis 18 Jahren sich der Guerilla anschließen wollten. Ja, und gerade in den Zeiten des schmutzigen Krieges, das heißt in der Zeit, in der die Regierung Paramilitärs eingesetzt hat, gegen die Guerilla nahm man das dann natürlich auch als willkommen in Kauf sozusagen, ja. Was ich jetzt hiermit nicht verteidigen will, aber man muss sozusagen auch die gesellschaftliche Kontextualisierung leisten, weil man sonst eben nur Propaganda betreibt und das hilft eben nichts zur Aufarbeitung des bewaffneten Konflikts. Da sind Schweinereien gelaufen, aber eben nicht nur von Seiten der Guerilla, sondern vor allem auch Seiten des Staates und der Paramilitärs so, ja.
Wir unterhalten uns hier immer noch über Kolumbien und die Friedensverhandlungen, sind jetzt über die einzelnen Akteure in diesen Verhandlungen nochmal drauf eingegangen. Also was ist die Stellung der Regierung, der FARC und der ELN? Und wollen jetzt aber direkt jetzt weitermachen und genauer auf diese Friedensverhandlungen mal eingehen. Was ist denn jetzt bei diesen Friedensverhandlungen überhaupt herausgekommen? Die haben ja wohl auch jetzt schon mehrere Monate angedauert. Und dann gab es jetzt zum Schluss ja noch ein Referendum, was dann zum Eklat geführt hat, wo die Prognosen ganz anders ausgesehen haben. Also erzähl doch mal.
Ja, also die haben nicht ein paar Monate gedauert, die haben einige Jahre gedauert. Also die Friedensverhandlungen, der öffentliche Tisch besteht seit 2012 und er drohte wohlgemerkt auch mehr als einmal zu scheitern, eben weil die Interessen sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, und also was jetzt am Ende rauskam, ist eben, also im Mai diesen Jahres verkündete die Führung der FARC-EP und die Präsident Santos, dass es zu einer Übereinkunft gekommen ist. Es kam dann eben zu einer Aufsetzung des Vertrags sozusagen. In diesem Vertrag wurde sich darauf geeinigt, dass der bewaffnete Konflikt mit Sondergerichten sozusagen, also juristisch mit Sondergerichten aufgearbeitet wird, die eben vor allem unter internationaler Führung stehen und eben nicht unter kolumbianischer. Es wurde sich darauf geeinigt, dass Guerilleros mit einer Haftstrafe zwischen 6 bis 8 Jahren maximal rechnen müssen, im Besonderen die Leute, die sich eben Menschenrechtsverbrechen schuldig gemacht haben. Es wurde vereinbart, dass es eine legale politische Betätigung der FARC gibt und festgeschriebene Sitze sozusagen, also einen festgeschriebenen politischen Einfluss der Guerilla in den Parlamenten. Und es wurde eben, und das ist der wichtigste Punkt, eine Landreform vereinbart. In dieser Landreform sollte eben ein Landfonds eingeführt werden und dieser Landfonds hätte eben dazu geführt, dass es eben zu partiellen Enteignungen gekommen wäre, gerade im Zuge der Reparation. Das heißt, es wurde sich auch über Reparationen von Opfern sozusagen verständigt, auch über weiterführende Maßnahmen, wie eben die Bevölkerung versöhnt werden soll und so weiter. Zuzüglich, und das ist, glaube ich, auch noch ein großer Erfolg der Friedensverhandlungen, sollten eben politische Rechte für Frauen und Homosexuelle auch vereinbart werden. Das ist auch ein Verdienst der FARC in diesen Friedensverhandlungen. Und dagegen hat sich natürlich ein massiver Widerstand geäußert, ja. Also der vor allem von den Rechtsradikalen um Alvaro Uribe, der eben mit seiner Partei Centro Democratico, also was jetzt hier sozusagen die AfD wäre, ja, hat er halt Stimmung gemacht. Und hinter diesen Rechtsradikalen steht eben eine sehr, sehr große Lobby, ne? Das waren die, die eben quasi die letzte Präsidentschaft sozusagen mitfinanziert haben und mit gestützt haben, ja. Und die haben eine sehr, sehr stark Stimmung gemacht. Da wurde davon geredet, dass Kolumbien kommunistisch werden würde oder dass man den Chavo-Castrismus aufhalten würde, der nach Kolumbien übergreift, und dass da irgendwie diese ganzen Verbrecher der Guerilla, die würden jetzt quasi in den Staat einfließen und die rote Gefahr müsse bekämpft werden. Das war in etwa so die Rhetorik. Also man erinnert sich ein bisschen an den Kalten Krieg, so, ja. Und damit konnten die Rechten aber wohl leider punkten, denn die Rechten haben knapp gewonnen im Plebiszit, aber sie haben gewonnen, ja. Und das war wiederum ein großes Problem für Präsident Santos, denn der hat sich quasi erhofft von dem Referendum, dass es da zu einem politischen Rückhalt kommen würde, und der blieb eben dann am Ende aus.
Das heißt auch in diesem Fall, so wie auch viel oder häufig jetzt in der Welt passiert, hat auch hier ein bisschen sowas wie eine Spaltung auch stattgefunden, ne? Oder eine Spaltung wurde weiter vorangetrieben, ne? Also genau. Wie man jetzt zum Beispiel auch bei den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten sehen kann, oder auch vielleicht auch hierzulande, ne? Wo es dann diese ultrarechten Konservativen gibt. Sag doch noch mal ganz kurz, und wie ist es danach weitergegangen nach diesem Referendum, nach diesem Volksentscheid?
Also die beiden Parteien, also Santos und die FARC, haben sich wieder zusammengesetzt. Es gab quasi Nachverhandlungen, und diese Nachverhandlungen, die haben es jetzt natürlich ein bisschen in sich gehabt, weil was da jetzt passiert ist, ist sozusagen, dass eben die Rechten ihre eigene Agenda aufgestellt haben, ja, also um Uribe, die haben sie eingebracht. Diese Agenda sah unter anderem eben sehr, sehr viele Maßnahmen vor, die überhaupt nicht im Interesse der Guerilla sind. Ja. So herausgekommen ist quasi ein Vertrag, in dem jetzt zum Beispiel diese Sondergerichtsbarkeit, ja, faktisch wieder dem Staat unterstellt wurde. Das ist eine Sache, die wurde vorher ausgehandelt, eben, dass eben diese Sondergerichtsbarkeit, die eben diese Menschenrechtsfälle untersuchen soll, nicht unter staatlicher Aufsicht gestellt wird, weil der Staat keine neutrale Instanz ist im bewaffneten Konflikt. So, das findet jetzt aber wieder statt. Also der Staat hat sozusagen wieder Zugriff auf diese Sondergerichte. Auch die Haftstrafen sollen erhöht werden, oder die sozusagen die Haftbedingungen auch für Guerilleros. Die legale politische Betätigung soll eingegrenzt werden. Es gab vorher festgelegte Kontingente, ja, von Repräsentanten der FARC, die eben an Entscheidungsprozessen teilnehmen dürfen, ja, sozusagen auch ohne Wahlen. Das ist jetzt quasi ausgehebelt, und gerade in den Gebieten, in denen die FARC traditionell eine Hochburg hat, muss sie ihre Sitze aufgeben zugunsten von lokalen Bauernverbänden. Ja, so, und als letztes, und das ist dann quasi das größte Schmankerl, ist die Landreform faktisch ausgehebelt worden, weil das Recht auf Privateigentum erneut bekräftigt wurde und den Großgrundbesitzern quasi ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der Landreform zugesprochen wird. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, weil damit ist natürlich also die Forderung der Guerilla Paz con Justicia Social, also Frieden mit sozialer Gerechtigkeit, steht da eben auf der Kippe, weil die Eliten eben wieder mit am Tisch sitzen, weil sie eben wieder ihre politische und finanzielle Macht einbringen können, um die Reparationen an die kleinen Bauern und so weiter wieder einzugrenzen. Also ich bin der Meinung, man muss von der FARC-EP als politische Organisation nicht viel halten, so, aber man muss ihre Forderungen unterstützen, denn ihre Forderungen zielen darauf, die Ärmsten der Armen in Kolumbien sozusagen zu unterstützen und denen überhaupt eine Möglichkeit zur Existenz zu geben und damit auch dem bewaffneten Konflikt ein Ende zu setzen, womit sozusagen die Masse der Bevölkerung auch länger leben kann, ohne dass es den Kampf wieder aufnehmen muss.
Ja, bevor wir jetzt gleich schon zum Ende kommen, dann möchte ich mich bei dir bedanken, Jan, dass du hier in diesem Studio, in Studio 1 von Radio X gekommen bist und wir über dieses Thema sprechen konnten, was natürlich ein sehr komplexes Thema ist, und wir könnten uns wahrscheinlich jetzt auch noch Stunden weiter darüber unterhalten. Doch leider ist die Zeit jetzt doch schon fast wirklich vorbei, und möchtest du noch abschließende Worte sagen, die du jetzt noch äußern kannst?
Ja, also informiert euch über den bewaffneten Konflikt, schaut euch an, was da passiert. Es ist ein sehr interessanter Prozess, und es ist ein Prozess, der sehr, sehr viele Menschen ergreift derzeit und massive soziale Bewegungen lostritt in Kolumbien. Schaut's euch an und genau, informiert euch weiter. Danke fürs Einladen.
Vielen Dank nochmal. Hier das ABS-Magazin jeden Mittwoch hier auf Radio X zu hören. ABS.absmagazin.de.